Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vor einigen Jahren hatte ich mit einem sehr lieben Freund und Bruder eine interessante Begegnung und er schilderte mir folgende Geschichte. Er ist Rechtsanwalt in einer der größten und vermögendsten Städte in Deutschland und bekam eines Tages Besuch von Leuten, die eine Bank vertreten. Und er hat sich schon gewundert. Und es wurde ihm angetragen, dass es einen Klienten gab, einen Kunden gab, der nun vermögend wurde, indem er Alleinerbe war. Und so stellte sich nicht nur ein Besuch ein, sondern die nächste Bank. Und die nächste Bank kam und er besuchte eines Tages denjenigen, der geerbt hat und stellte fest, diesen Mann kenne ich. Den kenne ich doch vom Stadtbild, weil er immer barfuß durch die Stadt läuft. Besuchte seine Wohnung, die ausgelegt war mit Zeitung und fand dort zwischen dem ganzen Unrat Sparbücher in sechsstelligen Beträgen. Er war sehr, sehr vermögend, sehr reich und hatte keine Ahnung von dem, was er geerbt hat. Und mein Freund wurde als Vermögensverwalter eingesetzt und jedes Mal, wenn ich ihn treffe, frage ich ihn, und hast du das Geld schon unter die Leute gebracht? Das Erste, was er tat, ihm eine Eigentumswohnung zu kaufen, denn wenn er stirbt, fällt nach dem deutschen Gesetz sein ganzes Vermögen dem Staat zu. Also wenn eines Tages die Schuldenbremse in Deutschland nicht mehr greift, wissen Sie, auch er ist gestorben. So ist das. Wir haben heute auch eine Lesung aus einem Vermächtnis. Die Epistel haben wir bereits gehört von Johannes. Johannes hat es geschrieben zu einer Zeit, wo er der letzte lebende Apostel war. Ein Vater in Christus. Und er schreibt nun etwas, was er der Nachwelt unbedingt erhalten möchte, inspiriert durch den Heiligen Geist, von dem, was nicht verloren gehen soll, was wir unbedingt erfahren müssen, weil dieses Vermächtnis für uns geschrieben wurde. Ich frage mich manchmal, was werde ich meinen Kindern vererben? Eine alte Baustelle, weil ich ein altes Haus mal angefangen auszubauen, vielleicht Schulden. Ich weiß es nicht, aber was ich auf jeden Fall möchte, ist, dass sie etwas erfahren von dem Schatz, woher ich inspiriert wurde und was mein Leben reich gemacht hat. Das, was Johannes uns schildert und was er der Gemeinde schildert, was unbedingt nicht verloren gehen soll. Das ist wirklich das Ewige, das Zeitlose, was nicht geraubt werden kann, was nicht verfällt, was nicht verrostet, was keine Motten fressen. Dieser Schatz, der muss uns unbedingt erhalten bleiben, weil wir aus diesem Schatz leben sollen. Ich möchte versuchen, den ersten Johannesbrief in drei Gedanken zusammenzufassen, weil Pfarrer Fischer sitzt dort und ich weiß, dass er immer darauf Wert legt, dass möglichst eine Predigt in drei Punkte strukturiert werden soll. Ich habe mir schon letzten Sonntag Mühe gegeben. Und ich möchte diese drei Punkte in folgender Form zusammenfassen. Ich kann danach gern korrigiert werden oder auch verbessert werden, das ist gar keine Frage. Aber es hilft uns manchmal, um Sachverhalte zu verstehen und zu begreifen. Das allererste, was uns Johannes in seinem Brief erklärt, ist, dass das Göttliche, das Wahre, das ewige Leben uns erschienen ist in der Gestalt des Sohnes. Den ersten Gedanken, den ich unterstreichen möchte, auch wir sollen gestaltet werden in das Bild des Sohnes. Das soll unsere Gestalt werden, das, was sichtbar, was offenbar wird, das Göttliche. Er wurde ganz und gar Mensch und das ist wichtig, dem Johannes das auch zu unterstreichen, weil das diejenigen sind, die Jesus in ein Licht erscheinen lassen möchten, die nicht der Bedeutung gerecht werden, was Jesus eigentlich ist. Er ist der Sohn Gottes, der unsere Gestalt, die Gestalt des Menschen angenommen hat, in unser Fleisch gekommen ist, um uns als Menschen, um dieses Fleisch zu erlösen. Dabei ist es nochmal interessant, aber das führen wir jetzt nicht aus, was wirklich erlöst wird von uns. Aber ich versuche das noch zu erklären. In Jesus ist erschienen die Gnade und die Wahrheit. Das ewige Licht ist aufgeleuchtet in unserer Mitte. Und dieses Licht lässt offenbar werden, wer wir sein sollen. Kinder Gottes, Kinder des Lichtes. Und zum anderen trennt dieses Licht Licht von Finsternis, schon so wie in der Schöpfung. Wir wissen, was uns zum Leben dient und was uns zum Leben schadet. Wir haben die Möglichkeit abzulegen, das, was uns bindet. Jesus ist gekommen, so steht es dort, um die Werke des Teufels zu zerstören. Uns von unseren alten Fesseln zu lösen, das, was unser Leben geprägt hat, was uns zur Sünde treibt. Dieses Wesen, was wir geerbt haben im Fleisch von Adam her. Wie wir mit Adam alle unter dieses Urteil gekommen sind, nicht mehr Gott gerecht sein zu können, so sind wir in Christus nun eine neue Kreatur. Und dieses Licht scheint in der Weise, dass wir nun ablegen können, das Alte und das Neue empfangen können. Er ermahnt uns und macht uns Mut, als Kinder des Lichtes zu leben und auch die Gemeinschaft, in der er uns gestellt hat, unsere Brüder und Schwestern, ebenfalls im Licht zu erkennen. Dies beschreibt er in den ersten drei Kapiteln sehr ausführlich, und das ist mal bloß so ganz kurz versucht, das so im Raffer zusammenzufassen. Wir sollen gestaltet werden in das Bild des Sohnes. Das Leben ist in ihm erschienen. Das göttliche, heilende Licht, was uns befreit, was Offenbarung schenkt und uns zu Kindern Gottes werden lässt, damit wir die Gestalt des Sohnes annehmen können, darin unser Zuhause haben möchten. Wir können uns das so ähnlich vorstellen, wie wir geschaffen sind nach seinem Bilde, in einem wunderbaren Dreiklang. Ja, wir alle haben heute schon unser Äußeres gepflegt, dass wir nicht als ungepflegte Wesen hier im Gottesdienst erkannt werden. Ja, haben unser Äußeres schön gemacht. Wir alle leben in der Hoffnung auf das Mittagessen vielleicht. Ja, wissen, Sonntag gibt es im Schniewenthaus immer was ganz Leckeres. Sonntag war früher immer der Tag, an dem es im Schniewenthaus Bohnenkaffee gab. Das war etwas ganz Besonderes. Die Seele, die lebt von der Hoffnung, von dem, was kommt, was sie empfängt. Und natürlich der Geist, der unser eigentliches Wesen ist und der für Gott vorbehalten ist, um dort Raum zu finden. Denn sein Geist möchte unserem Geist sagen, dass wir seine Kinder sind. In diesem Dreiklang sind wir geschaffen, und auch in diesem Dreiklang wird der neue Mensch geschaffen werden. Weil wir immer noch Bild Gottes sind, weil wir immer noch das widerspiegeln sollen, was er ist. Und so werden wir gestaltet in das Bild des Sohnes, erfüllt mit dem Heiligen Geist, der uns Hoffnung schenkt auf das, was kommt. Nicht nur Mittagessen, da gibt es noch mehr, auf was wir uns freuen können wahrscheinlich. Denn wir lernen es aus dem Korintherbrief, dass die Hoffnung uns niemals zu Schanden werden lässt. Und der Glaube ist die Hoffnung, die Verwirklichung dessen, was man erhofft, das Sichtbarwerden. Die Hoffnung und der Glaube lassen Sachen sichtbar werden, uns erscheinen lassen, die wir noch gar nicht vor Augen sehen, sondern die Hoffnung und der Glaube ergreift schon die Wirklichkeit Gottes, die da ist, aber die unser Auge noch nicht sieht. Und dann der Geist Gottes, der Herzschlag Gottes, der unseren Geist sagt, dass wir seine Kinder sind. Die Sprache der Liebe Gottes, dass er zu uns spricht, dass wir seine Kinder sind und dass uns nichts und niemand mehr aus seiner Hand reißen kann. Diesen Predigttext, den wir heute gehört haben, der spiegelt diesen Dreiklang wieder. Und ich möchte versuchen, ihn so ein bisschen zu erklären, so wie es mir möglich ist, und würde etwas eher beginnen mit dem Text, als wie wir ihn gehört haben. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und jetzt wiederholt sich im Prinzip hier im vierten Kapitel das, was im ersten Kapitel die Eröffnung ist. Die Liebe Gottes ist uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn göttliches Leben empfingen. Jesus ist die Tür zum Leben. Im Speisesaal haben Sie die wunderbaren 7 Ich-Bin-Worte von Jesus aus dem Johannesevangelium immer vor sich. Ja, da können Sie nicht nur leibliche Speise, auch geistliche Speise zu sich nehmen. Eins dieser Worte: Ich bin die Tür zum Vaterhaus Gottes. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ja, wer an mir bleibt, der empfängt Leben und gibt Leben. Diese wunderbaren 7 Ich-Bin-Worte spiegeln unser ganzes Leben wider und führen uns in die Gegenwart Gottes und lassen uns das göttliche Leben empfangen, teilhaben. Teilhaben, in der Wirklichkeit zu leben, wo der Sohn zu Hause ist, seine Gestalt anzunehmen, von ihm zu leben, wie er mit den Jüngern gezogen ist, die 3 Jahre und Jüngerschaft sehr intensiv gelebt hat, so möchte er mit uns leben und uns die Wirklichkeit des Reiches Gottes aufschließen. Er möchte, dass wir ihm gleich gestaltet werden. Er hat diesen Sohn in die Welt gesandt, damit wir göttliches Leben empfingen. Und jetzt kommt eine wunderbare Beweisführung. Worin besteht die Liebe Gottes? Ja, wir Menschen wünschen ja uns auch so ein Stück Beweisführung, wenn wir dann vor dem Altar stehen, vielleicht mit Mann und Frau, ich gehe mal davon aus, und überlegen, wie wird mir deutlich, dass der andere mich wirklich liebt, und könnte ich fragen, was bist du bereit für mich zu tun? Oder wenn ein Pfarrer eingeführt wird und man liest, dass ein Hirte bereit sein sollte, für die Schafe sein Leben zu lassen, dann könnte man ja durchaus mal fragen bei so einer Pfarrvorstellung, was bist du bereit zu tun für deine Gemeinde? Würdest du auch das Äußerste wählen? Das wäre immer interessant, ja. Hier wird die Beweisführung darin geführt, dass er sagt, er hat uns so sehr geliebt, dass er sich für uns hingegeben hat. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Wir haben neulich Abend schon mal drüber nachgedacht, was es bedeutet, zu lieben, und haben das deutlich gemacht an Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er bereit war, sein Liebstes zu geben, den Liebesbeweis zu führen, sichtbar für diese ganze Welt. Er ist bereit, sich zu verschenken für Menschen, die nie an ihn gedacht haben, ihn nie gesucht haben, über ihn gespottet haben und beschimpft haben, beleidigt haben und für alles in Anklage ziehen. Ja, wenn es Gott wirklich geben würde, dann würde er so und so handeln. Wir kehren das um und fragen: Gott, wo bist du? Statt seinen Ruf zu hören: Mensch, wo bist du? Ich habe für dich Erlösung geschaffen. Ich habe für dich alles bezahlt. Die Liebe Gottes möchte ich dir zuteil werden lassen. Wo bist du, damit ich dich beschenken kann, damit du eingesetzt werden kannst in diesen Vollzug des Erbes, dass du all das bekommst, was ich dir gerne übertragen möchte. Er hat uns geliebt, als wir ihn noch nicht kannten und nicht nach ihm gefragt haben. Er hat mich gefunden und er ist ein Sühnopfer geworden. Er ist meiner Identität, meinem Wesen, unserem Wesen gleich geworden und hat die Schuld der ganzen Welt getragen, sodass wir in der Gestalt des Sohnes vor Gott, dem Vater, erscheinen dürfen um das Erbteil in Empfang zu nehmen, was er vor Grundlegung der Welt für uns bereitet hat. Das ist verrückt. So sehr liebt er uns, dass er bereit ist, sich selbst zu verschenken, damit wir die beschenktesten Menschen werden und in das Bild des Sohnes verwandelt werden. Er ist das Sühnopfer. Jesus ist erschienen in Wahrheit. Es war nicht nur theoretisch, ja, wenn es Gott gäbe, nein, er ist tatsächlich am Kreuz für uns verblutet. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt und dürfen Heilung für unser ganzes Wesen erfahren. Gott sei Dank. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das neue Menschsein wird sein, dass wir die Gestalt des Sohnes tragen und in die Gestalt des Sohnes verwandelt werden. Und die lebendige Hoffnung, die uns inspiriert, die lebendige Hoffnung, die uns trägt und uns, die uns die Geheimnisse Gottes führt, ist, dass wir nun erfüllt werden mit dem Geist der Wahrheit. Wie damals bei Mose das Gesetz noch auf Stein geschlagen wurde, so schreibt nun der Geist Gottes die liebenden Worte in unser Herz. Wer mich liebt, der wird meine Worte halten. Das sind die Worte, die wir vom Geist Gottes hören und die uns zum Leben werden und die uns führen in seine Wahrheit. Und Johannes macht das bereits deutlich in seinen Abschiedsreden auf wunderbare Weise, was der Geist Gottes in unserem Leben wirkt und was er tut. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das allererste, was der Heilige Geist tut, wenn er kommt zu uns Menschen, ist, das Vertrauensverhältnis zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Er öffnet der Welt die Augen über die Sünde. Und die Sünde ist, dass wir ihm nicht vertrauen. Was ist also das Erste, was der Heilige Geist in uns tut? Er schafft das Vertrauensverhältnis zu dem Vater. Das wird deutlich, als Jesus gefragt wird, wie sollen wir diesen großartigen Gott ansprechen? Und er führt uns in unserer eigentlichen Identität als Kinder Gottes und sagt, ihr dürft zu diesem Gott Vater sagen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Name soll nun in uns geheiligt werden. Wir dürfen nun im Wesen des Sohnes leben lernen. Abgesondert von jeglicher Form des Bösen, Kinder des Lichts zu sein, dem Bösen zu widerstehen und zu sagen, ich möchte als Kind des Lichtes leben, geheiligt, und dein Wille soll nun in mir Wirklichkeit werden. Das ist das allererste, was der Heilige Geist tut. Er öffnet uns die Augen über die Kindschaft und zeigt uns den Vater. Das ist sehr wichtig dem Johannes. Denn diejenigen, die widergöttlich sind, die leugnen den Vater, die leugnen den Sohn und die leugnen, dass der Sohn im Fleisch erschienen ist. Kind sein, inspiriert zu sein vom Heiligen Geist, bedeutet, ihn zu erkennen als Vater, und wir sind nun seine Kinder. Ihn hat er gesendet, er wurde gesendet als Retter für diese Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wir haben ja wahrscheinlich sehr viel gelernt und gehört über das Bekenntnis. Da hat Tobias ja Bibelarbeiten drüber gehalten. Ich weiß nicht, ob dieses Wort Erwähnung gefunden hat, aber hier wird zumindest nochmal das Bekenntnis unterstrichen. Wer bekennt, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und gläubig angenommen, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Darin ist die Liebe bei uns zur Vollendung gekommen, dass wir freudige Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus, weil die Furcht immer die Strafe vor Augen hat. Wer sich aber fürchtet, ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gekommen. Das Zweite, was der Heilige Geist wirkt, ist, dass er uns die Augen öffnet über die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Jesus zum Vater geht. Und das Schöne ist, er nimmt uns dorthin mit. Wenn wir vor dem Vater stehen, erscheinen wir in Christus. Das ist unsere Gerechtigkeit. Und das möchte der Heilige Geist uns so gern ins Herz schreiben, dass wir uns vor Gott nun nicht mehr fürchten müssen, weil wir Kinder des Lichts geworden sind, weil Heiligung in unserem Leben geschieht. Weil wir Kinder des Lichtes geworden sind, müssen wir die Finsternis nicht mehr fürchten und dürfen ihnen auch keinen Raum geben. Unsere Gerechtigkeit besteht darin, dass Jesus vom Vater steht. Und das Dritte, was der Heilige Geist tut, dass er uns die Augen öffnet über das Gericht. Der Teufel geht noch umher wie ein brüllender Löwe und versucht, Brüder und Schwestern zu verklagen, anzuklagen. Aber unsere Gerechtigkeit ist in Christus, deswegen müssen wir das Gericht nicht mehr fürchten. Wir sind gerechtfertigt in ihm. In ihm haben wir die Welt überwunden. Das Dritte, was der Heilige Geist uns lehrt, das ist die lebendige Hoffnung, die er in uns wachhalten will. Vertrauensverhältnis zum Vater herzustellen. Uns fest ins Herz zu schreiben, du bist Kind Gottes, du bist gerechtfertigt, auch wenn du manchmal daran zweifelst. Und du musst das Gericht nicht mehr fürchten, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er hat keinen Anspruch mehr auf dein Leben. Das ist die lebendige Hoffnung, wenn wir in der Gestalt des Sohnes leben dürfen. Die lebendige Hoffnung, die uns erfüllen soll. Und nun dürfen wir inspiriert werden von dem Herzschlag Gottes. Das Allerschönste, das Vollkommene. Das, was ewig bleibt und ewig war. Dass er uns zurückzieht in diesen Klang der Liebe. Dass wir Gottes Stimme hören und sagen, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich liebst. Und diese Liebe, sie ist überfließend. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, wenn wir die Briefe lesen, aber auch die Offenbarung. Die Liebe, das ist der Fluss, das Herz, was uns berühren möchte und was durch uns in die Welt fließen möchte. Zu unserem Nächsten hin, ja, sogar zu unserem Feind hin. Und hier haben wir erstmal ein wunderbares Übungsfeld zu unserem Bruder und zu unserer Schwester. Wie sollen wir sagen, ich liebe Gott und hasse meinen Bruder und meine Schwester? Das ist unmöglich, weil wir dieselbe Lebensidentität haben in Christus, dass wir überhaupt sind, dass wir ewig sein dürfen, verdanken wir der Neugeburt in Christus. Wir sind in der Gestalt des Sohnes. Wir sind inspiriert mit derselben Hoffnung, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir Vater sagen dürfen, dass wir das Gericht nicht mehr fürchten müssen. Wie möchte ich das meinem Bruder, meiner Schwester absprechen? Indem ich es tue, werde ich nicht nur schuldig an meinem Nächsten, nicht nur schuldig an meinem Bruder und Schwester, sondern ich leugne, dass Gott sie liebt. Etwas, was unmöglich ist. Ich weiß, dass wir nicht für jeden gleich empfinden. Das ist wahrscheinlich so, weil wir Menschen sind. Aber Liebe ist die Entscheidung, sich hinzugeben für den anderen, auch über den Verstand und über die Seele hinweg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott immer ein Hochgefühl gesehen hat, wenn er uns gesehen hat. Als wir noch Sünder waren. Aber seine Entscheidung stand fest, diese Welt zu retten. Und diese Entscheidung kann nicht fallen, vom Herzen her, von Gott her. Ich möchte meinen Bruder, meine Schwester lieben mit der Liebe, mit der du ihn liebst. Öffne mir die Augen, meinen Bruder, meine Schwester mit deinen Augen sehen zu lernen. Das wäre ein guter Anfang. Meinen Bruder zu lieben, damit ich in diesem Dreiklang des neuen Wesens bleibe. Zu leben in der Gestalt des Sohnes, inspiriert von dem Wirken des Heiligen Geistes und mit dem Herzschlag Gottes verbunden zu lieben. Oh, das muss der Himmel auf Erden sein, wenn uns das gelingen würde, hier schon so zu leben. Einander zu lieben, die Verheißung, dann würde die Welt glauben und erkennen, dass du den Sohn gesandt hast, wenn wir so einander lieben könnten. Ach, das wäre der Himmel auf Erden, aber ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Der Himmel muss wunderbar sein, weil es der Ort der ewigen Liebe ist, wo es keinen Zweifel gibt, keinen doppelten Boden oder kein Nachfragen, ist das wirklich so? Sondern begegnet sich in reiner Liebe, in Gestalt des Sohnes, in Gestalt des Lichtes, frei von jeglicher Heuchelei und jeglichen Falsch. Und wir können jetzt das schon leben. Die Ewigkeit beginnt dort, wo wir das leben. Unser Zuhause haben in der Gestalt des Sohnes, inspiriert von der lebendigen Hoffnung des Geistes und verbunden mit dem Herzschlag Gottes, mit dem Geist Gottes, der unserem Geist sagt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass uns nichts und niemand mehr aus seiner Hand reißen kann. Ach, das schenke und bewahre Gott in uns. Amen.
Deine Liebe gilt der ganzen Schöpfung, allen Menschen. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast, dass alle, die an dich glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Durch Jesus Christus kommt diese Liebe in die Welt, ja, sie ist ausgegossen in unsere Herzen. So machst du uns zu Kanälen deiner Liebe und möchtest, dass wir sie weitergeben an alle Menschen. Gib uns die Gnade, dass wir darauf eingehen und grundsätzlich bereit werden, so zu leben. Im Anschauen deines Bildes werden wir verwandelt. Du hast alles neu gemacht. Wir klagen dir, dass wir so oft leben wie dieser Arme, der eine große Erbschaft gemacht hat und nichts davon weiß. Erbarme dich über unsere Armseligkeit und sende deinen Heiligen Geist, und öffne uns die Augen für das, was du bereithältst für alle deine Kinder. Wir ehren dich, wir beten dich an, wir erheben deinen heiligen Namen und preisen dich mit allen Engeln. Und mit den himmlischen Chören singen wir das Lob deiner Herrlichkeit.